Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Martina Künzberg-Sarre spreche ich darüber, warum sie Bildung als heiße Kartoffel sieht, die kaum einer angreifen möchte, warum sie schon als Kind dem Bundeskanzler Briefe geschickt hat, wie sie sich die Schule der Zukunft vorstellt und wie sie es schaffen will, niemanden zurückzulassen. Bei mir ist die NEOS-Sprecherin für Bildung und Wissenschaft und Abgeordnete zum Nationalrat Martina Künzberg-Sarre. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir haben Ferien. Als Bildungssprecherin gibt es die aber quasi nicht. Du hast immer zu tun. Die Nationalratswahl ist am 29. September. Da sind die ganzen SchülerInnen aber schon wieder in der Schule. Was wünschst du dir denn für den Wahltag?
Für den Wahltag wünsche ich mir ein gutes und klares Ergebnis für uns NEOS natürlich. Und für die Schülerinnen und Schüler, aber für alle, die im Umfeld Schule und Bildung tätig sind, wünsche ich mir, dass danach jemand das Ministerium übernimmt, der klare Ziele und Visionen hat und vor allem viel Mut hat.
Was stellst du dir denn vor? Angenommen, wir gehen jetzt davon aus, die NEOS bekommen Regierungsverantwortung und wir bekommen jetzt das Ressort Bildung. Was wäre denn für dich so eine erste Amtshandlung, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall gleich mal von vorne weg angehen?
Da gibt's vieles. Also das Erste, was ich sehen würde, ist, dass man sich mit den Beteiligten, nämlich mit den Schülern, Lehrern, Direktoren und Eltern zusammensetzt und nicht nur über die sozusagen offiziellen Gewerkschafts- und Personalvertreterebenen, sondern mit mehreren aus der Breite der verschiedensten Schulen. Weil ich glaube, dass es gerade die Schüler und Schülerinnen erwarten sich von Schule was, zu Recht. Und ich glaube, dass sie zu wenig gehört werden. Und ich finde es spannend, also es gibt ja immer wieder, dass Schüler sagen, sie haben das Gefühl, dass sie zu wenig aufs Leben vorbereitet werden, dass sie zu wenig Dinge lernen in der Schule, die sie danach auch brauchen können. Und ich finde, das, wenn das viele sagen, dann wird es da richtig sein und das muss man sich mal anhören. Und ich glaube, ist zu wenig passiert in den letzten Jahren.
Es gibt ja sowas wie Schülervertretungen, Lehrervertretungen. Ja. Du hast mit den Menschen bestimmt auch Kontakt. Ja. Was sagen dir die denn?
Na, die sind alle sehr engagiert. Also gerade die Schülervertretungen habe ich in den letzten 5 Jahren sehr, sehr engagiert wahrgenommen und auch die fordern ja auch Reformen, wie beispielsweise mehr Wirtschafts- und Finanzbildung, das ist so ein, oder Medienbildung. Und da muss man sich, also oder wenn Lehrer fordern, weniger Bürokratie in der Schule und ganz konkrete Beispiele geben, dann muss man sich das mal anschauen und sagen, okay, vielleicht ist das wirklich ein bisschen unnötig, was das Ministerium oder die Bildungsdirektionen da alles von den Schulen fordern. Und diese Dinge, das würde ich als erstes mal machen, mich mit ganz vielen zusammensetzen und schauen, was konkret ist denn da das Thema, beziehungsweise was einfach sofort möglich ist, ist, dass man die bürokratischen Vorgaben durchschaut und einfach die sinnlosen Dinge wie doppelt und dreifaches Ausfüllen von irgendwelchen Formularen streicht.
Deine Themen sind Bildung und Wissenschaft. Aktuell wurde in Reformgruppen an einem ausgeklügelten Plan für die Schulen der Zukunft gebastelt. Die letzte Schulreform ist 1962, oder sagen wir, die letzte griffige Schulreform ist 1962 passiert. Was soll sich ab 2024 oder sind wir ein bisschen realistischer, 2025 ändern?
Naja, also man muss eben, was ich vorher schon gesagt habe, ist, dass es braucht einen Plan. Also wir brauchen Ziele. Es gibt in der Bildungspolitik keine Ziele. Wo wollen wir in 10, 15, 20 Jahren bildungspolitisch stehen? Was sollen unsere Kinder und Jugendlichen können? Es ist so ein bisschen, das Bildungssystem ist eine heiße Kartoffel, die niemand angeht. Oder in den letzten Jahrzehnten de facto wurde immer nur ein kleines Schräubchen gedreht. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen vergleichen mit einer Flasche, die voll ist und oben wird immer trotzdem noch was reingeschüttet und unten kommt aber nichts raus. Und deswegen muss man sich das, und das ist natürlich nicht in einem Jahr so, ist das Bildungssystem nicht reformiert und es können nicht alle Schüler und Schülerinnen ausreichend lesen beispielsweise, sondern das ist ein langer Prozess und auf den muss man sich einstellen und den muss man angehen. Also es gibt sicherlich kurzfristige Maßnahmen, die wirken, aber auch, und die sind noch wichtiger beziehungsweise halt für die nächsten Generationen wichtig, langfristige Maßnahmen, und da braucht's einfach, also es ist so, es klingt irgendwie so banal, aber es ist offensichtlich nicht so. Es braucht einfach Ziele. Mhm. Man muss sich hinsetzen und sagen, was erwarten wir von einem Bildungssystem, in das wir viel Geld hineinstecken? Was erwarten wir? Welchen Output erwarten wir? Und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die gern in die Schule gehen, und Lehrer und Lehrerinnen, die gerne dort arbeiten. Und diese, so ein System Schule müssen wir schaffen.
Mhm. Kinder, die gerne in die Schule gehen, gutes Stichwort. Wie schaffen wir das dann, dass wir die Kinder wieder diesen Glauben zurückgeben, dass das, was sie dort lernen, auch in Zukunft brauchen können?
Also ich glaube, dass es vor allem einmal wichtig ist, dass man Kindern vermittelt, dass sie was können und dass jedes Kind was kann und nicht nur auf die Schwächen fokussiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es einfach ganz viele Kinder gibt oder Jugendliche gibt, die aus der Schule rausgehen und wissen, was sie eigentlich nicht können oder welche Fächer sie nicht mochten. Mhm. Aber wenn man sie fragt, was kannst du eigentlich gut, ist es oft, dass die dann sagen, puh, müssen nachdenken, beziehungsweise finde ich, dass es in Österreich nicht dazugehört, dass man sagt, ich bin in dem und dem Bereich echt gut. Mhm. Also so, dass man sich, das ist so ein bisschen wie Eigenlob, aber eigentlich, ja, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sagt, hey, das kann ich gut und ich bin stolz drauf. Und das wird in der Schule zu wenig vermittelt, weil sich es vor allem, weil wir uns sehr stark auf die Defizite konzentrieren und nicht auf die Talente und Begabungen.
Mhm. Sollte man sich da vielleicht schon in der Ausbildung zum Lehrer, sollte sich da auch ein Blickwinkel ändern, dass man sagt, Talente fördern, anstatt Defizite in den Vordergrund zu stellen?
Ja, die Lehramtsausbildung ist sicherlich reformbedürftig. Mhm. Auch die Fortbildung, die Weiterbildung, aber auch wie wir als Gesellschaft auf die Lehrkräfte blicken, ist, da gibt's auch Luft nach oben. Mhm. Ich glaube, dass es ganz, und das ist in jedem Beruf so, dass es ganz viele wirklich tolle Lehrer gibt. Ich kenne viele, die reißen sich in Haxen aus für ihre Schülerinnen und Schüler. Es gibt mittelmäßige Lehrer und es gibt schlechte Lehrer. Das ist in jedem Beruf so. Das ist so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Lehrern oder den angehenden Lehrern vermittelt, was ihre Aufgabe ist. Und dass es nicht nur darum geht, Stoff durchzubringen, sondern auch, wie organisiere ich meinen Unterricht und welche Methoden, welche Formen sind für die Schüler und Schülerinnen in welcher Altersgruppe gut und möglich. Und was natürlich da ist, das kann man natürlich nicht nur den Lehrern allein umhängen, weil denen wird jetzt ganz, ganz viel umgehängt, nämlich, dass sie auch Sozialarbeiter sind, Schulpsychologen sind, dass sie Administrativkräfte sind, und das wollten die nicht. Also wenn du Lehrer wirst, dann möchtest du nicht Sozialarbeiter sein oder, ja, Schulpsychologe. Und da, das ist sozusagen ein großer Bereich, wo wir auch ausbaufähig sind in Österreich, im Vergleich zu anderen Ländern auch, dass man sagt, die Lehrer brauchen auch Unterstützungspersonal, die sich dann eben, wo ausgebildete Sozialarbeiter an der Schule regelmäßig sind, die sich kümmern können um Kinder und Jugendliche, die Themen, Probleme, Sorgen haben.
Wie stellst du dir denn die Schule der Zukunft vor? Also wenn du zaubern könntest, mit einem Mal schnippen wäre es so, wie wäre diese Schule?
Also ich glaube, dass es nicht die Schule gibt. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, so grob oder so als Überschrift, dass man sagt, eben, dass Schüler und Schülerinnen gern in die Schule gehen und Lehrerinnen und Lehrer gern dort arbeiten. Dass es ein guter Platz ist, dass es ein kraftvoller Platz ist, dass jeder gesehen wird in seinen verschiedenen Situationen, und dass es eben Schulen gibt und nicht die eine Schule gibt, sondern verschiedene Schulformen und Möglichkeiten, wo eben Schüler oder junge Menschen sagen können, ich gehe in diese Schule, weil dort ist der Schwerpunkt Kunst und dort gehe ich hin und jemand anderer sagt, ich gehe dorthin, weil mich interessiert mehr der naturwissenschaftliche Bereich. Also auch dieses stärker, vor allem auch in der Oberstufe dann auszuwählen, sich auf Schwerpunkte zu fokussieren, was einem liegt, was einem taugt, wo man gut drin ist oder wo man sein Wissen vertiefen möchte. Ich sehe die Schule der Zukunft so, dass ja, dass wahrscheinlich weniger dieses alte oder sozusagen so dieses Trichterlernen weniger wird und dass man mehr in Gruppenarbeiten denkt, dass man mehr verschränkten Unterricht hat, vielleicht auch eben jahrgangsübergreifend stärker, je nachdem, wo man gerade steht. Und dass es natürlich eine Schule ist, die, also jetzt ist es ja so, dass die Schule gefühlt, das ist das, es gibt das System Schule und dann gibt es die Außenwelt. Und da ist wenig miteinander. Und wir sehen das in anderen Ländern, dass sozusagen die Schulen viel stärker in der Gemeinde integriert ist oder auch mit Unternehmen, mit sozusagen auch mit dem Leben draußen Kontakt hat. Und nicht nur bei irgendwelchen berufspraktischen Tagen, 3 Tage lang, sondern in regelmäßigen Abständen. Also dass es so ein Kommen und Gehen ist, dass man sagt, man geht raus, aber es kommen auch interessante Personen in die Schule. Es gibt mehr Projekte, wo Kinder und Jugendliche sich auch ausprobieren können. Vielleicht auch scheitern können in so einem geschützten Raum. Das bereitet aufs Leben auch vor.
Das klingt schön. Du bist gebürtige Grazerin, hast in Wien und in Göteborg, Schweden studiert, in Deutschland gearbeitet, Stichwort Erasmus und Chancengerechtigkeit. Wie können wir es denn schaffen, dass alle SchülerInnen oder StudentInnen mal die Möglichkeit haben, das auch zu erleben?
Naja, dass einerseits natürlich das Budget dafür vorhanden ist, und dass es auch in den Schulen beziehungsweise im Studium so vermittelt, also besonders im Studium ist es ja oft, immer wieder höre ich es, dass es jetzt schwieriger wird, ein halbes Jahr wegzugehen, weil einfach irgendwelche Pflichtsachen genau da sind und das eher das Ganze schwierig macht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den jungen Leuten zeigt, wie großartig es ist, in ein anderes Land zu gehen, neue Leute kennenzulernen, neue Sprache vielleicht zu lernen, dass das auch eine tolle Investition ins Leben ist, nämlich ins persönliche Leben. Und ich glaube, da sind wir so mittelmäßig unterwegs. Es ist ausbaufähig, dass man mehr noch, vor allem auch Schüler, mehr ins Ausland bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Auftrag an eine nächste Regierung, hier dieses Europa-Thema, aber auch das Internationale auszubauen.
Und dass man da auch in Richtung Budget denkt, dass es den Familien, denen es vielleicht finanziell nicht möglich ist, dass man sagt, ich muss mir dort eine Wohnung nehmen für die Zeit oder in eine WG ziehen, dass man da irgendwie Förderungen schafft?
Ja, ich meine, das gibt es ja zum Teil. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sagt, dass es gibt ja auch für die Lehrlinge Kooperationen, dass man rausgeht. Aber eben, es, glaube ich, ist auch so eine gewisse, es fehlt oft auch die Information, was alles möglich ist und wo man da sich die Informationen holen kann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen...
Es ist nicht transparent genug?
Ja, wahrscheinlich. Kann man sicher besser machen.
Du bist seit 2011 dabei, also seit Beginn hast quasi NEOS DNA. Warum sind denn die NEOS die einzig wählbare Partei für dich?
Weil wir NEOS wirklich Reformen angehen wollen und nicht, also da geht es nicht darum, dass wir, also als wir damals NEOS gegründet haben, und ich finde, das gilt immer noch, war es so, dass wir was verändern wollten und da ist es nicht darum gegangen, wer kandidiert auf Listen. Also das war überhaupt nicht das Thema, sondern da waren 35, 40 Leute, die gesagt haben, ich bin mit dem politischen System unzufrieden, mir geht da zu wenig weiter, es ist sowohl bildungspolitisch passiert zu wenig, als auch sozusagen enkelfittes System haben wir auch nicht. Also wir müssen einfach schauen, dass wir rechtzeitig Reformen und dann machen, beziehungsweise an Schrauben drehen, damit es eben den nächsten Generationen auch gut geht. Und ich finde, das gilt immer noch. wir sind da die Einzigen, die nicht darauf schauen, wer wo wie unterkommen kann oder dieses Bewahren, weil ich sonst vielleicht mich selber mitreformieren müsste, das haben wir nicht. Und ich glaube, das ist sehr einzigartig in der politischen Landschaft in Österreich nach wie vor.
Bei der Nationalratswahl darf ab 16 gewählt werden, also die, die deinen Wirkungsbereich gerade am eigenen Leib erleben, bist selbst Mama. Was möchtest du denn den ÖsterreicherInnen sagen, die dieses Jahr das erste Mal wählen?
Also es ist einfach wichtig, wählen zu gehen. Also hinzugehen und teilzunehmen. Es gibt viele, die ich, also eben mit denen Schülern bei Schülerdiskussionen, die dann sagen, ich gehe gar nicht hin, weil ich bin mit keiner Partei, es überzeugt mich keine Partei. Also ich glaube, so der Zugang, also mir taugt bei NEOS auch nicht alles 100%. Also es gibt keine Partei, wo man wahrscheinlich sagt, 100%, ich stimme mit allem überein. Das ist so, man muss halt suchen und schauen.
Den größten gemeinsamen Nenner. Mhm.
Und wenn man dann immer noch niemanden gefunden hat, wo man sagt, okay, dem gebe ich meine Stimme, dann glaube ich, ist es wichtig, einfach auch hinzugehen und weiß zu wählen, auch um zu zeigen, okay, mich interessiert das politische System oder das demokratische System. Ich nehme daran teil, aber es holt mich keiner ab. Mhm. Wir sehen es an der Wählerbeteiligung in anderen Ländern, dass es einfach schwierig ist, wenn so viele Leute nicht mehr wählen gehen. Ich verstehe, habe auch volles Verständnis für viele, die sagen, mich zipft Politik an. Aber wir haben halt nur mal jetzt dieses System, dieses demokratische System, und es ist noch niemandem irgendwas Besseres eingefallen. Insofern finde ich auch, und ich finde, das ist durchaus spannend immer, wenn man gechallenged wird bei Diskussionen, wenn vor allem auch junge Menschen sagen, die Politik holt mich nicht ab. Andererseits finde ich es auch spannend, wenn sich junge Leute auch dadurch zu interessieren beginnen und zu sagen, okay, oder das ist ja auch der Grund, warum wir damals NEOS gegründet haben, dass wir alle sehr frustriert waren mit dem politischen System und versucht haben, was zu machen. Und also sich zurückzuziehen und so gar nicht mehr daran teilzunehmen, finde ich sehr schade, und versuche ich in den Gesprächen zumindest die Leute oder die jungen Leute dazu zu bringen, dass sie dann doch wählen gehen.
Mhm. Jetzt haben wir natürlich eine Schule oder eine Gesellschaft, wo nicht jeder alle Chancen hat. Und das ist eines der Themen, die sich die NEOS wirklich an die Brust heften quasi. Wie schaffen wir es denn, niemanden zurückzulassen?
Ja, wir wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Erhebungen, aber auch aus anderen Ländern, wie es besser geht. Und das große Thema ist in Österreich, dass es bisher niemand gemacht hat oder angegangen ist. Also das beginnt im Kindergarten, in der Elementarbildung, dass es genügend Kindergartenplätze gibt, dass es ausreichend gut qualifiziertes Personal gibt, weil wir wissen, dort, das ist sozusagen die erste Bildungseinrichtung, und dort wird der Grundstein gelegt für die weitere Bildungslaufbahn. Wir wissen, dass Österreich ganz besonders schlecht ist bei der Chancengerechtigkeit, also dass es nach wie vor sehr, sehr stark davon abhängt, in welche Familie man hineingeboren wird, ob die Eltern selber Matura gemacht haben oder studiert haben, ob die Eltern unterstützen können beim Lernen oder sich die Nachhilfe leisten können. Also das müssen wir endlich hinter uns lassen. Also da muss man sagen, okay, da versagt Österreich völlig. Und es ist nicht so, dass man es neu erfinden müsste, sondern wir wissen, man weiß, wie es gehen könnte. Es ist zwar wahrscheinlich anstrengend, und die wenigsten schreien, wenn man sagt Veränderung, schreien hier, bitte bei mir. Aber das System ist nicht gerecht, und wir sehen es in anderen Ländern, also beispielsweise in Finnland, als wir dort waren, habe ich gefragt, wie der Nachhilfesektor dort ausschaut. Und dann hat die Direktorin mich angeschaut und gesagt, wovon ich jetzt eigentlich spreche, weil Nachhilfesektor, also Nachhilfe gibt es bei Ihnen de facto nicht, weil dafür sind die Schulen zuständig. dass sie sehen rechtzeitig, okay, dieses eine Kind ist in Mathematik noch nicht so weit, es braucht Unterstützung und die bekommt sie nicht durch einen Nachhilfelehrer extern, sondern in der Schule. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Schulen gut ausgestattet sind. Und das ist bei uns auch nicht der Fall, weil eben, wie vorher schon gesagt, zu wenig Supportpersonal ist und weil jetzt ganz viel Zeit damit drauf geht bei den Lehrern mit bürokratischen Vorgaben oder eben auch mit Themen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Und dieses System, und das kommt nicht von heute auf morgen, aber dafür braucht es eben ein klares Commitment, dass man dorthin möchte. Dass jeder Schüler, egal woher er kommt, welche Muttersprache er spricht, welche finanziellen Ressourcen die Familie hat, gut gesehen wird und gut gefördert wird und auch gefordert wird. Also es gibt einfach auch viele Kinder in unserem Schulsystem, die sich nicht überall, aber in manchen Fächern langweilen. Und da ist auch dieses Thema Begabung, Begabtenförderung, das ist auch nicht ausgebaut.
Okay, was würdest du dir denn da wünschen?
Da gibt's viele,
Können wir schneiden.
Da wünsche ich mir auch, dass es Modelle gibt, beziehungsweise das ist ja auch dank KI deutlich stärker möglich, dass man sagt, eben wenn einer in der Schule nehmen wir wieder Mathematik her, weiter ist, dann sieht man das. Und dann bekommt er neue Aufgaben oder hilft einem schwächeren Schüler. Also mehr drauf zu schauen, dass nicht nur die sozusagen die schwächeren Schüler gehoben werden, sondern auch, dass die starken Schüler auch nochmal weiterkommen. Da braucht es natürlich auch Ressourcen. Und wobei, da gibt es schon viele Programme, die das natürlich jetzt erleichtern und Lehrer unterstützen könnten.
Du hast gesagt, also du hast dir diesen skandinavischen Schulbereich, also in Norwegen, angeschaut. Was hast du denn sonst noch mitgenommen von dort, was du gerne hier in Österreich sehen würdest?
Also was ganz stark im nordischen Bereich ist, aber auch in den Niederlanden beispielsweise und in Portugal ist es jetzt auch schon der Fall, ist, dass also es gibt ja nicht das beste Schulsystem, sondern es gibt einfach überall, wo man sagen kann, okay, das läuft eigentlich gut und das muss man auch nicht eins zu eins übernehmen, aber man kann zumindest drüber nachdenken, erstens. Und zweitens, also diese Vorgaben, bürokratische Vorgaben, haben wir schon gesagt, aber auch so dieses Vertrauen an die Direktoren, an die Lehrer, dass die das können. Also dass das Ministerium und die Bildungsdirektionen, die jetzt auch keine große Unterstützung sind, die sind ja eher die Aufpasser, dass da ja nicht irgendwas passiert, was nicht erlaubt ist oder so. Und man muss den Leuten, und das weiß man doch auch aus eigener Erfahrung, man muss den Leuten zeigen, ich glaube, dass du das kannst. Und wenn du es noch nicht alles kannst, dann stelle ich dir jemanden zur Seite, der dich da unterstützt. Und dieses System ist in anderen Ländern so stark, dass da Lehrer und Direktoren selber Entscheidungen treffen können und nicht das Ministerium fragen müssen. Also das ist in Österreich einfach sehr, ich nehme das österreichische Schulsystem, die Schulen als sehr ängstlich wahr.
Ja, ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass die Angst haben,
ja,
dass was schief rennen könnte?
Ja, es ist so ein System der Angst, weil es natürlich auch sehr politisch ist. Also die Schulen, jetzt ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber de facto ist es aufgeteilt auf ÖVP und SPÖ. Und wenn ich Schulen besuchen möchte, ist das manchmal nicht so leicht. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich, also das sind Gespräche mit Direktoren und Lehrern, also mit erwachsenen Menschen. Und da gibt's welche, die haben überhaupt keine Angst. Also die sind auch die eine Vision haben für ihre Schule. Aber dann gibt's schon viele auch, die so in einem System der Angst leben, ja.
Dann wären wir jetzt eine Spur privater. Als Bildungssprecherin, wie warst du denn selbst in der Schule?
Mittelmäßig. Also immer Ich habe mir ehrlich gesagt keine Haxen ausgerissen, aber es war mir immer wichtig, nicht so, also ich bin immer gut und locker durchgekommen.
Immerhin.
Stressfrei.
Hattest du sowas wie ein Lieblingsfach?
Ja, ich habe immer gern Geschichte gehabt und Geografie.
Faszinierend. Also ich glaube, jeder hat bis jetzt noch Geschichte gesagt.
Ja, da hat man einen guten Lehrer, guten Klassenvorstand. Mhm. Und der hat beide Fächer unterrichtet und der, das war sehr spannend, ja.
Und hat dich der da irgendwie auch, würdest du sagen, beeinflusst beruflich? War Politik Thema?
Also er hat als Freifach immer politische Bildung angeboten und das habe ich immer belegt, wenn es zustande gekommen ist, ja. Also das war sicherlich, dieses Politische, das hat mich schon immer gereizt. Ich war auch mit 13 Jahren in das Stammbuch von einer Freundin reingeschrieben, was ich einmal werden möchte, ist Pressesprecherin des Bundeskanzlers.
Oho, okay.
Und ich habe auch immer wieder irgendwelchen eben Bundeskanzlern und so weiter geschrieben, wenn ich Fragen gehabt habe in der Schule. Also das hat mich schon sehr fasziniert. Und da hatte ich das Glück, dass ich einen guten Lehrer gehabt habe, der das auch unterstützt hat.
Mhm. Aber ist das von zu Hause gekommen, dieses politische Interesse? Oder wo kam das her, dass du sagst, ich schreibe denen jetzt einfach mal?
Na, von zu Hause, also war das, bin ich nicht in einem besonders politischen Haus aufgewachsen. Aber es hat mich einfach interessiert, glaube ich. Weiß ich nicht. Es ist so nach und nach gekommen.
Faszinierend. Was machst du denn, wenn du gerade nicht arbeitest?
Wenn ich nicht arbeite, dann bin ich gern mit meiner Familie zusammen und mache Sport.
Was machst du für Sport?
Und Tennis spielen. Jetzt wieder mehr, seit kurzem. Und ich gehe gern spazieren mit unserem Hund. Das finde ich, das ist sehr entspannend. Bei uns in den Weinbergen in Berchtesgadsdorf. Ich gehe gern in die Oper. Ja. Ich lese gern.
Ja. Was liest du?
Ich lese gerne, also sehr verschiedene Sachen. Ich lese vor allem gern, also jetzt beispielsweise habe ich gerade heute in der Früh ausgelesen 22 Bahnen von der Caroline Wahl. Das ist ein sehr tolles Buch. Also ich habe da so keine Vorlieben. Ich lese jetzt keine Sachbücher, nicht viel, also im Bildungsbereich schon, aber das ist jetzt nicht sozusagen wenn ich am Abend lese, dann lese ich das nicht, sondern ich lese
eher Romane.
Ja, und ich kaufe Bücher nach, wie es mich anschlacht.
Das heißt, entscheidest du auch nach Cover?
Ja.
Ja?
Ja, schon, oder nach Titel oder so, also Buchtitel. Und ich muss relativ schnell reinkippen ins Buch, weil sonst, früher habe ich immer bis zum Ende gelesen, auch langweilige Bücher, das mache ich ja nicht mehr. Das ist mir schade um die Zeit.
Toleranzgrenze ist ausgeschöpft.
Ja. Ja.
Tot oder lebendig, mit wem würdest du gerne politisieren? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das wäre ein Gespräch auf Augenhöhe oder das wäre sehr leidenschaftlich, das Gespräch?
Was mich interessieren würde, also ich würde gerne mit Barack Obama reden oder mit Angela Merkel, also so großen Politikern, die viel erlebt haben. Ne, was mich da interessieren würde, ist vor allem, was sie rückblickend anders gemacht hätten. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also auch, wie politische Prozesse zustande kommen und Entscheidungen zustande kommen, das würde mich sehr interessieren.
Es ist Sommer und im Sommer gibt es immer einen Sommerhit. Dieses Jahr ist es Pedro, Pedro, Pedro. Ein Klassiker aus den 80ern eigentlich, ein bisschen mit Techno-Beats. Was ist denn für dich so ein richtiger Sommerhit? Hast du einen? Also du hast ja doch drei jüngere Kinder. Kriegst du da irgendwas mit?
Ja, da kriege ich schon was mit, aber das ist oft nicht mein Geschmack. Aber was wir alle hören, weil wir auch aufs Konzert gehen, ist im Moment Coldplay. Und ja, eher solche Sachen. Coldplay mag ich gern. Muss man nochmal machen, glaube ich. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich noch. Ich höre so wenig Musik, ehrlich gesagt. Ich höre immer. Also, ich habe immer so Phasen. Aber können wir nochmal.
Ja,
sag das nochmal. Weiß ich schon.
Okay. Gut. Wurscht, ich den letzten sagen. Gibt es irgendeinen Sommerhit, wo du sagst, den höre ich rauf und runter?
Nein, gibt's nicht, aber ich höre gern Coldplay, ich höre wahnsinnig gern Jovanotti.
Oh ja.
Das war das beste Konzert überhaupt, finde ich, weil der einfach...
In der Stadthalle?
Nein, in Italien.
Oh, cool.
Das war richtig super und da war so gefühlt lauter Italiener und wir und das ist sehr lustig, finde ich, wenn du in der Landessprache oder in der jeweiligen Sprache dann im Konzertland bist. Ja, das
mache ich sehr gern. Wort für Wort mitsingen, ne?
Ja, genau. Genau.
Und zu Coldplay wirst du aufs Konzert gehen?
Ja, da gehen wir alle, als ganze Familie.
Schön.
Weil wir das alle gut finden, ja, genau.
Freuen wir uns. Schöner gemeinsamer Nenner. Mhm. Fein. Wir gehen in Richtung Abschluss. Ich habe 3 Fragen, wo ich aber schnelle Antworten von dir brauche. Kannst du gut streiten?
Glaub schon, ja.
Ohne mein Handy bin ich?
Nicht unglücklicher als mit Handy.
Ich bin ein Fan von?
Von Sonne, Meer und ja, und das Leben auch genießen können.
Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Gibt es irgendein Herzensthema, wo kann man dich treffen? Irgendwas jetzt auf Wahlkampf bezogen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dazu möchte ich gerne noch was sagen?
25. Also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass sich mehr Leute, also es interessieren sich sehr viele für Bildung, aber letztendlich muss der Druck noch größer werden aus der Bevölkerung, von den Schülern und Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern, dass sich wirklich was verändert und dass mehr Menschen im quasi System erkennen, dass wirklich was zu tun ist und dass wir nicht weitermachen können wie bisher, weil wir schon erstens zu viele Kinder einfach verloren haben, von denen, ja, und in Zukunft dürfen wir auf kein einziges Kind verzichten, auf die Talente und Begabungen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass das die Reformunwilligen auch endlich mal erkennen.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Danke dir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.